Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über das wohl spannendste Strafverfahren des Jahres. Steakhouse-Erbin Christina Block steht wegen schwerer Kindesentziehung vor Gericht. Jetzt sind wir bei Prozesstag 5 angekommen und Christina Block hat sich erstmals ausgiebig zu den Vorwürfen geäußert. Was sie dazu sagt und wie es weitergeht, all das bespreche ich mit meinem lieben Kollegen Stefan Blatt.
Bevor wir uns diesem spannenden Fall zuwenden, schauen wir aber wie immer, was in der Promi-Welt sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight.
Ja, einmal im Paradies leben, davon träumt doch eigentlich jeder. Wenn man Heidi Klum heißt, kann man sich diesen Traum auch mal schnell erfüllen. Das Supermodel hat sich ein traumhaftes Liebesnest mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz gekauft. Und zwar in der Karibik, genauer gesagt auf St. Barth. Die karibische Insel hat schon lange das Herz von der 52-Jährigen erobert. Vor über 30 Jahren war Heidi zum ersten Mal dort und wusste sofort, das ist ihr neuer Lieblingshotspot.
Ja, und seitdem urlaubt sie wirklich jedes Jahr an den traumhaften Stränden und hat vor kurzem sogar ihren 6. Hochzeitstag dort gefeiert und war ganze 4 Wochen vor Ort. Und zwar, weil sie sich jetzt richtig zu Hause auf der Insel fühlt. Sie hat sich ein millionenschweres Domizil namens Villa Eden View gekauft und das Anwesen liegt wirklich relativ weit oben auf einem Hügel und hat einen Panoramablick auf die Bucht von St. John und das berühmte Hotel Eden Rock. Außerdem hat es ein 15 Meter langen Infinity Pool. Die Räume sind wirklich alle sehr offen und hell gestaltet und sehr modern eingerichtet. Und Heidi meinte auch in einem Interview, dass sie hier ihren Geist zur Ruhe bringen kann. Und vor allem auch, dass sie hier die Zeit als Paar nochmal richtig genießt, weil sie sich immer wieder neu finden würden.
Kommen wir zu einem Paar, wo die Liebe leider erloschen ist, und zwar zu Bettina und Christian Wulff. Vor ein paar Monaten wurde bekannt, dass sich die beiden wieder mal getrennt haben und jetzt ist es auch ganz offiziell. Am 13. August wurden die beiden auf dem Amtsgericht Burgwedel geschieden. Es ist die endgültige Trennung des Ehepaars nach 19 Jahren On-Off-Beziehung. Dreimal haben sie sich ja in der Vergangenheit getrennt, im Januar 2013, im Oktober 2018 und im Frühjahr 2025. Eigentlich war es immer Bettina, die wegen einer neuen Liebe den ehemaligen Bundespräsidenten verlassen hat und dann aber immer wieder zurückkehrte.
Ja, und wie wir ja in einer Podcast-Folge schon berichtet hatten, gibt es auch wieder einen neuen Mann in Bettinas Leben, und zwar den Bodyguard Marc Lamprecht. Mit dem hat sie sich jetzt auch total verliebt in letzter Zeit auf Sylt gezeigt und angeblich suchen die beiden sogar aktuell nach einem gemeinsamen Liebesnest auf der Insel. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, ob die Trennung diesmal wirklich final zwischen den Wulffs ist oder ob es irgendwann doch nochmal wieder zu einem Liebescomeback kommt.
Kommen wir jetzt aber noch zu einem Thema, was uns ja auch schon oft im Podcast beschäftigt hat. Der Fall Marius Borg-Heuby. Nach monatelangen Ermittlungen gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen hat die Staatsanwaltschaft in Oslo nun eine Entscheidung getroffen. Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz gab Staatsanwalt Stola Henriksbø bekannt, dass gegen Marius Borg-Heuby Anklage erhoben wird. Das bedeutet, dass sich der 28-Jährige bald vor Gericht verantworten muss.
Ja, und laut norwegischer Medien stehen 32 verschiedene Straftaten auf der Anklageliste, darunter auch der Vorwurf der Vergewaltigung. Zudem werden 4 Fälle von sexuell anstößigem Verhalten aufgeführt, ebenso Körperverletzung, Sachbeschädigung und Missbrauch in engen Beziehungen. Der Gerichtsprozess gegen ihn wird nach Angaben des Staatsanwalts wahrscheinlich Mitte Januar 2026 beginnen. Demnach könnte ihm eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren drohen. Wir bleiben natürlich für euch dran und werden über alle Updates berichten. Ja, es ist eines der spektakulärsten Strafverfahren des Jahres und wahrscheinlich auch eines der prominentesten, die wir je in Deutschland hatten. Seit dem 11. Juli steht Christina Block, die Steakhouse-Erbin und absolute Hamburger Society, vor Gericht wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer 2 jüngsten Kinder. Bis zu unserer heutigen Folge kam es bislang zu 5 Prozesstagen und da ist natürlich einiges passiert und viele neue Details sind ans Licht gekommen. Wie sich Christina Block vor Gericht schlägt, was man über die angeblichen Täter weiß und warum Christinas geheimes Handy-Tagebuch sie jetzt ebenfalls belasten könnte. Das alles bespreche ich heute mit meinem lieben Kollegen Stefan Platt, der auch selbst schon beim Hamburger Oberlandesgericht vor Ort war. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir haben ja in unserem Podcast jetzt schon mehrfach über diesen spannenden Fall gesprochen. Ich erkläre nochmal ganz kurz den Hintergrund. Die Hamburger Unternehmerin soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder, damals 13 und 10 Jahre alt, in der Silvesternacht zum 1. Januar 2024 in Auftrag gegeben haben, um sie aus Dänemark wieder zurück nach Deutschland zu holen. Denn zwischen ihr und ihrem Ex-Mann tobte seit Jahren ein bitterer Sorgerechtsstreit, aus dem dann zuletzt Stefan Hensel, also der Ex-Mann, als Gewinner hervorging, da das dänische Familiengericht das alleinige Sorgerecht ihm zugesprochen hatte. Warum überhaupt in Dänemark? Weil Stefan Hensel dort seit einigen Jahren lebt. Ja, und jetzt steht Christina Block vor Gericht, da sie wegen schwerer Kindesentziehung angeklagt ist. Alle haben natürlich jetzt darauf gewartet, was wird Christina Block vor Gericht sagen? Jetzt hat sie sich ja natürlich geäußert, beziehungsweise sie musste sich äußern. Was sagt sie denn zu den Vorwürfen?
Es ist ungewöhnlich, dass sie sich geäußert hat. Sie hätte auch sagen können, ich möchte nicht in den Zeugenstand gehen. Aber sie hat gesagt, sie will Zeugin sein und sie hat auch gesagt, sie will alle Fragen beantworten, die gestellt werden. Ab und zu schreitet der Anwalt bei manchen Fragen ein, um sie vor sich selbst zu schützen. Sie sagt, ich bin unschuldig, ich lehne jede Art der Gewalt ab. Natürlich wollte ich, dass meine Kinder zurückkommen. Natürlich will ich, dass meine Kinder bei mir leben, aber ich hätte sie niemals auf die Art und Weise entführen lassen, wie das die Täter gemacht haben, denn die haben sehr viel Gewalt angewendet und haben die Kinder in Todesangst versetzt. Sie hatte Pläne, die Kinder auf andere Art und Weise zurückzuholen, ohne Gewalt. Das gibt sie auch zu, aber diese durchgeführte Entführung, für die will sie nicht verantwortlich sein.
Aber was sagt denn Christina Block, wie denn dieser besagte Tag passiert ist? Also diese Silvesternacht und auch die Tage danach, wo sie dann ja auch kurzzeitig wieder ihre Kinder hatte. Was ist aus ihrer Sicht passiert? Wie ist sie damit involviert worden?
Es ist so, dass nachdem der Ehemann oder der Ex-Ehemann von Christina Block, Stefan Hensel, die beiden Kinder zu sich nach Dänemark geholt hat, was rechtswidrig war, weil er hatte nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sie, aber die Kinder sind zu ihm gekommen, haben gesagt, wir würden gerne bei dir leben, und dann hat er sie einfach nach einem Papa-Wochenende nicht nach Hause gebracht, hat Christina Block alles versucht, gerichtlich, privat, mit Beratern ihre Kinder zurückzuholen. Und dazu gehörten auch Entführungspläne oder Rückholaktionspläne, wie sie selber sagt, die aber quasi gewaltfrei durchgeführt werden sollten. Das hat aber alles immer nicht geklappt, weil die Menschen, die sie engagiert hatten, das war ehemalige GSG 9-Beamte, LKA-Beamte, die sind in Dänemark ständig aufgeflogen, wenn sie da vor der Tür standen, weil die Familie Hensel, die wohnt in einem sehr, sagen wir, beschaulichen Ort, und die Nachbarn waren alarmiert, die Polizei war schon immer alarmiert, und wenn da halt irgendwie Autos mit deutschen Kennzeichen kamen, dann hieß es sofort wieder,
war klar, ja,
die wollen die Blockkinder holen. Deswegen hat das alles nicht funktioniert. Und dann gab es halt diese erfolgreiche Entführung in der Silvesternacht, wo 6 Israelis, das sind Ex-Mossad-Agente, Kampfsportler, also wirklich die härtesten von den härtesten, die Kinder in Autos gezerrt haben, den Ex-Mann von Christina Block verletzt haben und sie nach Deutschland gebracht haben. Und da sagt halt Christina Block, das haben die in Eigenregie gemacht, vielleicht um danach von mir irgendwie Geld zu erpressen oder was auf was ich. Aber ich hätte diese Art von Entführung, also andere Arten von Entführung, konnte sich vorstellen, die gewaltfrei sind, beziehungsweise sie spricht ja immer von Rückholung und nicht von Entführung, weil sie ja sagt, sie hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht damals noch gehabt, und dann wäre das ja auch keine Straftat. Das ist eine rechtlich sehr zweifelhafte Auffassung. Aber diese Art von gewaltsamer Entführung hätte sie niemals durchgeführt. Und dann sagt sie halt, dann wäre sie von Entführung kontaktiert worden, hätte ein Wegwerfhandy bekommen, wäre zu einem Bauernhof nach Süddeutschland dirigiert worden, und dort hätte sie dann ihre Kinder wieder in Empfang genommen und hat sie dann zurück nach Deutschland gebracht. Und auf dem Bauernhof hätte sie große Angst gehabt, weil da waren maskierte Menschen, und deswegen hat sie sich da nicht so getraut, die Polizei zu rufen, und das wurde dann erst gemacht, als sie wieder auf dem Rückweg bzw. in Hamburg war.
Okay, jetzt, sie sagt, sie hatte davon eigentlich keine Ahnung, sie wurde da einfach sozusagen plötzlich überraschend mit involviert, die Täter haben in Eigenregie gehandelt. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen kurz angeteasert, wer diese Täter, diese mutmaßlichen Täter eigentlich sind. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen, wer die Menschen sind, woher die kommen, was die machen.
Christina Block hat sich sehr früh an, sagen wir mal, sogenannte Sicherheitsagenturen gewendet. Da gibt es in Deutschland viele. Die werden von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern geführt, die werden von ehemaligen Polizisten geführt. gehört. Und die lösen halt Probleme. Und die lösen aber halt Probleme auf die Art, wie man das halt macht, wenn man staatliche Gewalt hat. Also das ist so eine Grauzone. Die haben natürlich auch noch gute Kontakte hier zum Bundesnachrichtendienst und zur Polizei. Und die können Dinge, die ein normaler Mensch nicht kann, nämlich mal einen Polizeicomputer gucken, mal irgendwie irgendeinen Minister anrufen und sagen, hey, kannst du mir nicht helfen? Oder einen Bundestagsabgeordneten und sowas. Und das ist in dem Fall, also Minister nicht, aber Bundestagsabgeordnete wurden auch involviert, dass da passiert worden. Da dachte sie halt, über diese Schiene kann sie ihre Kinder zurückkriegen. Nur diese Menschen arbeiten halt quasi mit operativen Methoden. Also die versuchen, jemanden auszuspähen. Die versuchen, mit Kameras wurden benutzt, die im Haus der Hensels in Dänemark im Garten installiert worden sind, die dann auf Handys übertragen haben und sowas. Also das sind Methoden, ja, die zweifelhaft sind. Und die sie in Deutschland beauftragt hatten dann irgendwann auch kalte Füße bekommen und hatten gesagt, naja, so ganz rechtlich ist das nicht in Ordnung. Sie hatte für das Hotel Grand Elysée, was der Familie Block gehört, eine Firma für Cybersicherheit engagiert, weil sie Angst vor einem Hackerangriff hatte. Die berühmte Juweliersfamilie Wempe war zuvor Opfer eines Hackerangriffs geworden und da wäre die Firma fast implodiert, weil sie konnten keine Rechnung mehr ausdrücken, die Türen der Juwelierläden gingen nicht mehr zu. Und dann haben sich aber ziemlich schnell diese Cybersicherheitsfirma aus Israel hat sich dann ziemlich schnell nicht mehr mit irgendwelchen Internet-Sicherheitssachen befasst, sondern hat dann die Entführung geplant, beziehungsweise erst die Ausspähung quasi der Kinder in Dänemark, und das hat Frau Block auch alles noch unterstützt, und dann die Entführung halt, sagt sie, habe ich dann nicht mehr unterstützt. Ich wollte nur wissen, ob es meinen Kindern gut geht, deswegen habe ich sie ausspähen lassen.
Und wer von den mutmaßlichen Entführern ist bislang jetzt festgenommen worden?
Das ist ein selbsternannter Ninja-Kämpfer, also der hat den schwarzen Gurt in Karate und tritt auch im Internet als der Ninja-Kämpfer auf, gibt auch Kurse. Das ist ein Freund des Kopfs der Bande, also die kennen sich seit Jahren. Der Kopf der Entführerbande ist David B. und sein Kumpel Tal S. wurde festgenommen, weil er ist Monate später nach Zypern eingereist und alle Entführer werden ja mit europäischem Haftbefehl gesucht. Also es wurde auch eine Anfrage nach Israel geschickt, die wurde aber nie so wirklich beantwortet, beziehungsweise da kam nicht so wirklich was raus. Und da wurde halt bei der Einreise nach Zypern, weil das halt Europa ist, blinkte das auf, hey, europäischer Haftbefehl. Und dann wurde er nach Hamburg gebracht, sitzt in der berühmten Haftanstalt Santa Fu in U-Haft. Und er schweigt aber bisher. Also er hat eine Einlassung gemacht, aber er hat sich nicht so wirklich geäußert, weil da steckt ja auch noch viel Dynamit drin. Frau Block sagt ja, die Täter hätten Eigenregie gehandelt und einer der Täter ist ja da. Der könnte ja sagen, nee, habe ich nicht. Also da muss man auf die Zeugenaussage oder auf die Einlassung, wenn die kommen sollte, kann man sehr gespannt sein, ob er sagt, nee, ich nehme das jetzt in Kauf, dass ich bestraft werde und schweige, so wie in Mafiakreisen, oder ich pack aus. Also da ist noch Sprengstoff drin.
Auch Christina Block, auch wenn sie alles von sich weist, hat ein geheimes Handy-Tagebuch hinterlassen. Das ist jetzt auch aufgetaucht. Was genau steht denn da drin?
Da steht sehr viel drin. Also die Ermittler haben sehr darauf geachtet, nur die tatrelevanten Dinge ihres Handys zu sichern. Also es gibt so eine Spezialsoftware, die da halt nach Wörtern sucht. Und sie haben dann halt so eine Liste von 100 Wörtern aufgemacht, die mit der Entführung zu tun haben könnte. Und das wurde dann gesucht. Und da tauchte halt dann dieses Handy-Tagebuch auf, wo dann halt die ganzen Wörter drin waren. Da schreibt sie über Entführung. Führungspläne, was man so angedacht hat, zum Beispiel, dass man eine falsche Lehrerin in die Schule der Kinder einschleusen wollte und die sollte mit denen einen Ausflug machen und da wollte man sie dann bei dem Ausflug dann abgreifen, oder völlig abstrus, einer ihrer Berater hat sich mit einer Maskenbildnerin getroffen, die sollte die Stiefmutter der Kinder nachbauen, die sollte sie dann von der Schule abholen, täuschen, ins Auto zerren und nach Deutschland bringen. Also da wurden sehr viele, sehr private Dinge drin, die dann vielleicht auch im Prozess hochkommen, sehr viel über ihre Tochter, über ihre Kinder, dass sie ihre Kinder nicht mehr erkennt, dass sie manipuliert worden sind vom Vater, ganz schlimm, dass, also sie stellt ihre Kinder auch im Prozess so als seelenlose Zombies da, die nicht mehr ihre Kinder sind, sondern
Marionetten sozusagen
Marionetten
vom Vater.
Des Vaters sind. Und sie hat auch einen Psychiater, der sagt, die Kinder müssten psychisch entgiftet werden. Also dazu hat er auch ein Gutachten erstellt. Also sie sagt, ja, wenn ich meine Kinder wieder bei mir gehabt hätte, hätte ich sie vielleicht irgendwie wieder umdrehen können. Aber im Moment sind es nicht meine Kinder. Und alle ihre Gedanken, die hat sie auch zum größten Teil nicht aufgeschrieben, sondern sie hat sie eingesprochen. Die wurden mit einer Software dann quasi automatisch in Text umgewandelt. Aber sie hat immer, wenn sie einen Gedanken hatte, hat sie den in ihr Handy-Tagebuch gesprochen.
Also man kann es eigentlich nicht so richtig glauben. Es klingt wie so ein schlechter Hollywood-Film. Aber es ist ja nicht nur Christina Block, die natürlich im Fokus steht, sondern auch ihr Lebensgefährte Gerhard Delling, der Sportmoderator. Der ist ja jetzt immer mehr in den Fokus gerückt und ihm wird ja auch Beihilfe vorgeworfen. Da sind ja jetzt auch nochmal so ein bisschen Widersprüchlichkeiten aufgetaucht, was ihn angeht oder was seine Aussagen angeht, oder?
Ja, Christina Block hat dadurch, dass sie alle Fragen beantworten möchte, sich in Widersprüche verwickelt. Also sie hat ja schon mal bei der Polizei ausgesagt, der Delling hat bei der Polizei ausgesagt, es gibt die Auswirkungen der Handys der beiden, also es wurde unglaublich viel beschlagnahmt. Und die ganze Akte füllt tausende von Seiten. Bisher war quasi, hat Christina Block immer gesagt, sie hätte dieses Wegwerfhandy bekommen, wäre dann nach Stuttgart gefahren, hätte gedacht, dass Herr Delling die Nummer weitergibt an die Polizei, damit sie kontaktiert werden könnte, weil es ist ja merkwürdig, ich weiß, wo meine Kinder sind, rufe aber nicht die Polizei. Also es sind einige Merkwürdigkeiten. Herr Delling hat aber bei der Polizei ausgesagt, er wisse nicht, wo Christina Block sich befinde. Also das sind zwei unterschiedliche Aussagen, weil er wusste ja offensichtlich, dass sie befindet. Und dann gibt's auch noch die Spur, sie hatte einmal dieses Wegwerfhandy, aber sie hatte auch ihr iPad mit dabei. Und die Ermittler haben auch das iPad ausgewertet. Und da sind auch Dinge drauf, die sie mit Herrn Delling während der Zugfahrt zu diesem Bauernhof, wo ihre Kinder festgehalten worden sind, verbinden. Und da gibt es Unstimmigkeiten, da sagt Herr Delling was, dann gibt es die Nachrichten auf dem iPad, das Wegwerfhandy ist weg, deswegen weiß man nicht, was da passiert ist. Dann gibt es Aussagen von Herrn Delling dann bei der Polizei und das passt alles nicht zusammen. Das passt alles nicht zusammen. Also ich hatte das Gefühl, im Prozess, sie ist schlecht gecoacht worden, weil normalerweise, also wenn wir jetzt so in Amerika wären, dann würde man fünf, sechs Wochen diese Aussagen, jegliche Frage würde man coachen, also wie, sagen wir mal, als ob man als Schauspieler vor Gericht auftritt. Und da sie ja wahnsinnig viel Geld in das alles investiert, hätte ich nun gedacht, dass sie gecoacht worden ist, aber offensichtlich nicht. Und sie kriegt ihre Geschichte nicht mehr ganz zusammen. Und wenn sie dann merkt, irgendwas stimmt da nicht, also ich habe vorher was anderes erzählt und jetzt wird was anderes erzählt, ich kann mich nicht erinnern. Oder dann hat sie auch mal gesagt, jetzt kann ich auch nicht mehr aussagen, ich bitte um eine Pause. Das tut die Richterin ihr oder manchmal gewähren, manchmal auch nicht. Also sie wird da schon ziemlich hart befragt und man weiß nicht, ob sie was dann stimmt. Es gibt verschiedene Wahrheiten, die halt ihre Aussage, die Beweismittel, die Aussage von Delling, das passt alles nicht zusammen. Und das belastet Gerhard Delling halt auch im Moment ziemlich.
Das bedeutet, wie schlägt sich Christina Block aus deiner Sicht jetzt vor Gericht?
Also im rein rechtlichen Sinne, finde ich, schlägt sie sich nicht besonders gut, weil es halt diese Unstimmigkeit in der Aussage gibt und weil sie ja auch jetzt noch weiter befragt wird und da sicherlich dann auch gerade von dem Anwalt von Stefan Hensel oder auch von anderen Anwälten der anderen Beschuldigten vielleicht noch mal ein bisschen härter nachgefragt wird. Sie hat zwei Strategien. Sie hat einmal die Strategie, ich möchte aus diesem Prozess quasi als unschuldig rauskommen. Das hat sie ja nicht selber in der Hand, weil es kann ja noch irgendwo sein, dass irgendwo noch eine auf irgendeinem Telefon was gefunden wird, was die Staatsanwaltschaft noch gar nicht präsentiert hat. Also man wie der Prozess ausgeht, keine Ahnung. Also das ist wirklich so. Aber ihre zweite Sache ist die, sie möchte ja auch nach dem Prozess wieder in die Hamburger Society zurückkehren, sie möchte in ihren Freundeskreis zurückkehren, sie möchte auch in der Öffentlichkeit als Löwenmutter wahrgenommen werden und nicht als die böse Entführerin ihrer Kinder. Und deswegen nutzt sie diese Aussage auch extrem dazu, sie schweift immer wieder ab, sie kommt immer wieder auf ihr Muttersein zurück, auf ihre Ängste, auf ihre Gefühle. Und das macht sie wirklich sehr gut und das nehme ich ihr auch ab. Also alles, was sie da sagt, ist total authentisch, aber es hat sehr wenig mit der Wahrheitsfindung zu tun, weil das Einzige, was er sagt, ich habe die Führer nicht beauftragt, aber an Details kann sich da nicht erinnern. Es gibt immer wieder Unstimmigkeiten, aber wie sie sich präsentiert als verzweifelte Mutter, das macht sie wirklich sehr gut. Und da bekommt sie auch nicht nur in Hamburg, also in ihrem Umfeld, sondern auch bundesweit, das merken wir auch bei Bunte, sehr viel Sympathien.
Und jetzt hat ja bislang auch nur Christina Block ausgesagt. Ihr Ex-Mann Stefan Hensel war ja noch nicht im Zeugenstand. Hast du trotzdem schon so eine Einschätzung, wie hat er auf dich gewirkt, auch vor Ort?
Ja, es ist so ein bisschen der Prozess, die Fortführung der schwierigen Scheidung der beiden. Also sie haben vier Kinder, sie haben sich mal geliebt. Sie waren noch mal so das Traumpaar der Society, haben sich kennengelernt und waren im Glück. Und irgendwann ist das halt vermutlich auch, sagen wir mal so, die Blocks sind eine schwierige Familie, da ist der Patriarch Eugen Block und der bestimmt alles. Und da muss sich der Schwiegersohn so ein bisschen unterordnen. Und das war alles schwierig. Und dann ist aber quasi, wenn man die Blockfamilie verlässt, ja, dann ist Krieg. Und das Prinzip war bei der Scheidung schon so und das Prinzip ist auch jetzt bei dem Kampf um die Kinder so. Und da wird auch mit allen Mitteln gekämpft. Deswegen, er hat bei manchen Aussagen von Christina Block, wenn sie dann irgendwie irgendwas erzählt hat über ihn, weil sie hat von ihren Sicherheitsberatern viele Geschichten, also die auch nachweislich erlogen sind, die haben sie so mit Geschichten geködert. Er würde Geld von der Glücksspielmafia annehmen, er wäre mit der Fleischmafia verbunden. Also ihre Sicherheitsberater haben so immer Dinge über ihn erzählt, um Christina Block Angst zu machen, damit sie dann wieder weiter diese Ermittlungen führt und weiter Geld überweist. Also sie wurde auch ganz schön ausgenutzt, das sieht man aus den Akten. Und er, wenn sie da wieder was völlig Abstruses über ihn oder auch über die anderen Sachen erzählt, wo man einfach weiß, das ist Quatsch, dann lacht er manchmal so oder oder denkt, mein Gott, wo sitze ich hier eigentlich? Das ist ja alles surreal. Also das merkt man ihm schon an.
Jetzt sind 5 Prozesstage vergangen. Was waren denn noch weitere wichtige Erkenntnisse, die ans Licht kamen?
Die Erkenntnisse im Tagebuch, die waren neu. Also darüber hat sie auch sehr ausführlich gesprochen. Das wusste man bisher noch nicht. Es gibt aber der ganzen Sache noch eine Smoking Gun, könnte man das nennen. Es hat sich ein Zeuge über Umwege, ein hochrangiger Israeli, der in Israel sehr prominent ist, gemeldet, der Informationen über diesen ganzen Entführungsfall haben will. Jetzt ist die Frage, ist noch unklar, ist der jetzt vernommen worden, wird er vernommen? Das ist ja auch alles dann sehr heikel. Nach unseren Informationen könnte der noch sehr viel dazu beitragen, um Licht ins Dunkel zu bringen, was da eigentlich passiert ist, weil alles, was passiert ist und wie es passiert ist, ist so irre, dass man das eigentlich nicht so planen würde. Also ich meine, da waren ehemalige Mossad-Agenten involviert und die haben ja auch irgendwie ein bisschen Erfahrung. Aber so wie das abgelaufen ist, würde es auch ein ehemaliger Mossad-Agent eigentlich nicht planen, wenn nicht da vielleicht noch irgendwas dahinter stecken würde. Und dieser ominöse Zeuge möchte halt die Hintergründe aufklären. Und das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Man darf auch nicht jetzt davor greifen. Deswegen, also wir haben da einige Informationen, die wahnsinnig spannend sind, aber die muss man auch noch ein bisschen zurückhalten und dann mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
Und jetzt ist der nächste Prozesstag für den 26. August angesagt. Was kann man denn jetzt noch erwarten? Und ich meine, der Prozess wird sich ja auch noch lange ziehen, oder?
Frau Block wird noch weiter befragt werden. Das kann durchaus noch 2, 3, 4 Prozesstage dauern. Und dann beginnt ja die Beweisaufnahme. Da wurde schon gesagt, die könnte vielleicht dann erst in 3 Monaten beginnen, wo dann vorgelegt wird, dass er die Staatsanwaltschaft, dass er die Verteidigung und so weiter. Der Prozess wurde jetzt auch schon, der sollte eigentlich kurz vor Weihnachten zu Ende gehen, bis März verlängert. Ich glaube eher, dass er bis Ende 2026 weitergeht. Da wird auch noch sehr viel rauskommen, sehr viel, was auch nicht mit der Tat zusammenhängt. Zum Beispiel ging es dann auch darum, um die Mutter von Christina Block, die ist gestorben, kurz vor der Entführung. Dann hieß es zuerst, die könnte die Führung in Auftrag gegeben haben, weil sie eine hohe Barsumme abgehoben hatte. Dann sagt jetzt Christina Block immer im Prozess, nein, hat sie nicht, das würde sie niemals tun oder hätte sie niemals getan, weil sie auch Gewalt ablehnt wie ich. Dann hat sie aber gesagt, dass sie wegen der Sorge um die Kinder, dass das sicherlich zu ihrem Tod beigetragen hat und hat ihren Ex-Mann dann auch dafür verantwortlich gemacht für den Tod ihrer Mutter, was natürlich überhaupt nicht ins Gericht gehört, was auch, sagen wir mal, so eine Aussage könnte man ja auch zivilrechtlich angreifen. Also das sind alles so Dinge, die jetzt ans Licht kommen, die einfach so rausgeblasen werden und dann sind sie halt da und das geht natürlich auch nicht. Mich wundert auch, dass die Richterin nicht ab und zu mal einschreitet. Sie schreitet schon ab und zu mal ein und sagt, Frau Block soll nicht so weit abschweifen, aber sie kann dann immer noch so einen Halbsatz raushauen, wo sie dann ihre ganze Verzweiflung, ihren Hass, ihre Wut auf die Beteiligten dann nochmal artikuliert, was aber nichts mit der eigenen Entführung zu tun hat.
Aber eines der Kinder wird ja auch noch aussagen, oder?
Ja, die Tochter Clara, die wird aussagen. Die hat auch bei der Polizei eine sehr lange Aussage gemacht, wo sie auch sagt, sie geht davon aus, dass ihre Mutter die Auftraggeberin ist. Sie hat natürlich dafür keine Beweise, hat sich aber sehr detailliert an alles erinnert. Und sie, wie man das in ihrem Umfeld hört, sie will ihre Mutter im Gefängnis sehen, weil sie hat gesagt, keine Mutter dürfte ihrem Kind so etwas antun. Und sie sagt auch, meine Mutter ist nicht mehr meine Mutter, sondern meine Stiefmutter ist meine Mutter. Und sie redet auch von ihrer Stiefoma, von ihrer Oma. Also.
Okay, das wird natürlich, glaube ich, nochmal besonders spannend. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt, was am Dienstag passiert und werden euch auf jeden Fall im Podcast davon erzählen. Und du bist bestimmt auch wieder bei uns zu Gast, Stefan.
Vielen Dank, es war sehr schön, hier zu sein.
Werbung. Für Schauspieler Sky Dumont beginnt jetzt ein neuer und spannender Lebensabschnitt. Aktuell ist er im Kinofilm Das Kanu des Manitou zu sehen, und zwar in seiner letzten Rolle. Denn mit 78 Jahren will er seine Schauspielkarriere beenden und in den Ruhestand treten. Schauen wir doch mal, was die Sterne für ihn in nächster Zeit bereithalten. Er hat am 20. Mai Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Stier. Dabei handelt es sich um ein Erdzeichen und das bedeutet, er ist bodenständig, genussvoll und voller Sinn für Schönheit und Beständigkeit. Genau diese Eigenschaften werden Sky Dumont nun helfen, den Ruhestand nicht als Ende, sondern als erfüllenden Neubeginn zu erleben. Jupiter, der Planet des Glücks und Wachstums, wirft in den nächsten Monaten einen freundlichen Blick auf das Sternzeichen. Das heißt, in der ersten Zeit nach dem Abschied von der Leinwand wartet eine Phase der Leichtigkeit auf Sky. Gleichzeitig wird er Ruhe finden, ohne Langeweile zu spüren. Vielmehr ein Gefühl, endlich Zeit für das Wesentliche zu haben. Begegnungen mit alten Freunden, Spaziergänge in der Natur und vielleicht auch das Schreiben oder Erzählen der eigenen Lebensgeschichte. Saturn fordert Stiere in den nächsten Jahren dazu auf, Ballast loszulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gleichzeitig schenkt Uranus überraschende Impulse. Veränderungen, die zunächst ungewohnt wirken, können sich als bereichernd erweisen. Auch für Sky Dumont heißt das, der Ruhestand wird nicht leer, sondern voller neuer Möglichkeiten sein. Sei es in Form von Reisen, kulturellen Entdeckungen oder inspirierenden Gesprächen. Für Stiere beginnt eine Phase, in der Stabilität und Veränderung Hand in Hand gehen. Sie dürfen Gelassenheit, Genuss und Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellen. Unser kosmischer Tipp. Lieber Sky, nutze die kommende Zeit, um deine Kreativität anders fließen zu lassen. Vielleicht beim Schreiben, Malen, Reisen oder im einfachen Ritual des Alltags. Uranus im Stier erinnert dich daran, dass Veränderung keine Bedrohung, sondern eine Befreiung sein kann. Öffne dich für neue Begegnungen, auch in unerwarteten Feldern, und lass dich überraschen, welche Türen sich im Ruhestand für dich öffnen.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Ja, und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an Bunte oder per Mail an buntemenschen@buddha.com, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.